Hallo, 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 meine Lieben, hier sind wir wieder beim Profit Podcast, heute mit niemand geringerem als Mr. YouTube Ads himself, Roman Fierngrenz, mein Lieber, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Willkommen zu einer neuen Folge des Profit Podcasts bei Patrick Wind. Hier erfährst du, wie du dein Business profitabel skalierst. Viel Spaß bei dieser Folge.
Hallo Patrick, ja, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Warum bist du denn der Mr. YouTube Ads? Also ich feiere ja extrem, was du machst. Ich habe es auch richtig, richtig krass gefeiert in Seaches, deine Keynote auf der Mainstage. Aber hol uns mal ab, was macht dich zu Mr. YouTube Ads, lieber Roman?
Ja, Google ist meine Leidenschaft. Jetzt seit mittlerweile 15 Jahren mit Google am Start. Und ja, YouTube ist ein skalierfähiger Kanal, den jeder Experte, Trainer, Coach, Berater in der heutigen Zeit andenken sollte, weil vor allen Dingen, wenn es darum geht, Vertrauen aufzubauen, vor allen Dingen, wenn es um erklärungsbedürftige Dienstleistungen geht, ist das ein sehr, sehr wichtiger Kanal geworden. In den Zeiten von ChatGPT und vielen KI-generierten Texten geht es ja noch mehr stärker um Vertrauen, auch durch Persönlichkeit, Authentizität. Und ja, das macht mir sehr viel Spaß und man sieht halt auch, warum es funktioniert. Und da haben wir schon eine Case Study, durfte ich auch eine Case Study bei dir vorstellen, eine konkrete. Und gerne können wir darüber heute über das Thema YouTube und generell die Case Study auch vielleicht nochmal ein bisschen im Detail sprechen.
Sehr, sehr, sehr gerne. Also mein Lieber, zum Thema YouTube Ads gibt es halt super viele spannende Dinge zu sagen. Ich meine, YouTube Organic, wissen wir viele Zuhörerinnen und Zuhörer, dass das einer der wenigen Social Media Kanäle ist, der halt wirklich einen Zinseszinseffekt hat. Ich lade heute was auf YouTube hoch und das ist nicht wie ein Instagram Story in 24 Stunden wieder weg oder wie ein Reel, was halt dann irgendwann doch am Feed irgendwann verschwindet und nicht mehr wirklich betrachtet wird, sondern es gibt ja wirklich YouTube Videos, die gewinnen kontinuierlich noch an Views und das Monate und Jahre hinten raus, oder? Siehst du das auch so?
Genau, absolut richtig. Man kann da mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass man gewisse Themen oder einen gewissen Bedarf, der auch schon von der Zielgruppe gesucht wird, wenn man da andockt, dann kann man da sehr, sehr gut auch konstant mit Evergreen-Videos da noch Aufrufe, Anfragen und noch Kunden gewinnen. Und wenn man das eben smart macht, dann zahlt das halt eines ein bisschen wie die Videosuche, also generell die Google-Suche ist ja auch, die auch viele machen bei der Suchmaschinenoptimierung, dann Artikel zu schreiben zu Themen, die Leute suchen, die Leute interessiert, zu einem gewissen Bedarf, den sie haben. Und genau das Gleiche passiert auf YouTube. Also es ist einerseits ja schon das, einerseits schon so, dass Leute passiv Content konsumieren von Leuten, die sie abonniert haben, aber gleichzeitig, wenn du irgendein spezifisches Problem hast oder vielleicht irgendeinen Vergleich machen möchtest, da ist auch im B2B-Kontext, wenn du vielleicht ein neues CRM zu launchen oder irgendein Tool dir anschauen möchtest, wie es mal von innen ausschaut oder auch jemanden ein Gefühl für die Person bekommen möchtest, dann fängst du an, auf YouTube dann zu suchen und dir dann dazu Videos anzuschauen.
Absolut. Klingt saugeil. Klingt aber noch ein bisschen Arbeit, so einen riesen YouTube-Kanal aufzubauen und dann organisch auf 100.000 Subscriber zu kommen. Gibt es denn nicht irgendeinen schnelleren und vielleicht profitableren Weg über eine interessante Ads-Strategie, die du schon erfolgreich angewendet hast, dass man da wirklich schneller Subscriber aufbauen kann, schneller eine gewisse Reichweite aufbaut und dann halt hinten raus auch seine erklärungsbedürftigen Produkte verkaufen kann?
Absolut, also es ist auf jeden Fall Arbeit, also es ist auf jeden Fall mehr Arbeit als einfach nur einen Post raus, so eine kurze Story zu machen, das ist auf jeden Fall wahr. Also diese organische Arbeit muss nichtsdestotrotz gemacht werden, aber wenn man diese organische Arbeit strukturiert, konsequent, diszipliniert durchzieht, dann kann man sozusagen die hebeln, wie bei Aktien du hebeln kannst, mit einem gewissen Risiko. Bei YouTube hast du jetzt weniger Risiko, würde ich sagen, aber was man machen kann, ist einfach die ganzen Effekte verstärken, die du durch einen YouTube-Kanal bekommst. Das heißt, einerseits der Effekt, den Effekt zu verstärken, dass mehr neue Leute, Interessenten aus deiner Wunschzielgruppe auf dich aufmerksam werden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass du auch den Effekt verstärkst von den Leuten, die in den Videos schauen, dass sie dann Abonnenten werden. Und drittens den Effekt, dass du dann auch von den Leuten, die dir schon vertrauen, die in den Videos schauen, daraus dann auch Anfragen und Kunden gewinnst. Und diese drei Effekte kann man mit YouTube dann verstärken, indem man einfach eine Ad-Strategie darauf aufbaut, von organischen Maßnahmen, die viele dir einen YouTube-Kanal machen oder wenn du einen YouTube-Kanal hast, den du ja sowieso schon machst.
Ich würde da gerne eine praktische Case Study draus machen, mein Lieber, und zwar ist ein ganz, ganz, ganz konkreter Case gerade. Was machen Speaker mit ihren Aufzeichnungen von guten Keynotes? Beispiel, deine Keynote in Sitges, habe ich dir gesagt, das war eine 10 out of 10 Speech zum Thema YouTube. Also ich wüsste nicht, was man da sonst noch anders oder besser machen könnte. Ich war jetzt bei der Contra vor kurzem, habe dort meine Profit-Keynote gehalten und ich habe das ja ein paar Mal schon gemacht und da war ich so richtig in meiner Energy, so richtig. Und die Bühne war geil, das ist super professionell mit 4 Kameras und es schaut urleibend aus. Und ich weiß, wenn sich jemand diese Profit-Keynote anschaut, wirklich die 30 Minuten sich das wirklich reinzieht, dass der danach Lust hat auf die Mastermind. Das weiß ich einfach. Und das kann, was fällt dir jetzt ein, was man damit macht? Weil das ist echt gerade so teamintern ein Thema bei uns. Und natürlich steht YouTube relativ weit oben, dass man eine gescheite YouTube-Strategie machen soll damit. Und wenn man, was wir jetzt einmal geplant haben, ist Folgendes. Es wird auf unserer patrickwind.com/keynote, wird ja halt einfach hochgeladen und da kann man ein bisschen Meta-Ads-Retargeting dahin schicken. Das kann man mal machen. Man könnte ein VSL draus bauen, aber so wirklich, na, VSL ist das nicht. Das ist was anderes. Das, so als Keynote im Retargeting kann man verwenden. Und in Wirklichkeit fällt mir eigentlich nicht was viel Gescheiteres ein, als das einfach gut auf YouTube organisch mal gepostet zu haben, mit gescheiten Thumbnail, gescheiten Keywords, jetzt gescheiter Beschreibung etc. Und dann halt Discovery jetzt drauf schalten und dann halt eventuell auch daraus Reels schneiden und die halt dann auf Subscriber werden lassen. Weil fällt dir irgendwas anderes ein, was man damit machen kann und was könnte man damit machen? Das ist für mich super relevant und im Prinzip ist es für jeden Speaker relevant, weil wir haben ja alle Recordings von unseren Speeches und ich weiß nicht, was da die gescheiteste, advanced YouTube-Ad-Strategy ist für das.
Du hast schon ein paar gute Gedanken gehabt. Ich möchte da ansetzen und vielleicht noch ein Stück zurück, einen Schritt zurückgehen. Das erste Wichtigste ist immer, die Audiences mit deinem Google Ads Account anzulegen. Das heißt, du möchtest sozusagen Audiences anlegen von Leuten, die deine Videos geschaut haben oder gegebenenfalls auch spezifische Videos geschaut haben, um sie dann sozusagen mit weiteren oder mit Ads retargeten zu können. Also das wäre eine Sache, die ich machen würde, dass du da wirklich reingehst, zum Beispiel von allen Leuten, die jetzt in den letzten 30 Tagen, 60, 90 bis zu 45 Tagen deine Videos geschaut haben, da einfach die als sozusagen unsichtbaren Newsletter etablierst. Dann könntest du nochmal sagen, du könntest nochmal spezifische Audience anlegen von allen Leuten oder eine spezifische Audience anlegen von Leuten, die spezifisch das Video geschaut haben, weil du weißt, okay, das ist einfach ein starker, eine starke, stärkere oder sozusagen vorqualifiziertere, angewärmtere Leute sind, wenn sie das Video geschaut haben. Das kannst du auch machen, um sie dann halt zu retargeten auf einen gewissen nächsten Schritt, weiß nicht, eine Mastermind oder der nächste Schritt, den du zu Ende hast. Also das ist das Erste. Das ist mal so die Basis, dass du dann auch davon, von den Leuten, die sie geschaut haben, da mehr auch rausholen kannst. Der zweite gute, also das Zweite, was du jetzt schon gesagt hast mit den Reels, also dass du da einfach Shorts, und du kannst auch mehrere Shorts machen, so als Teaser für das für den Longform-Content verwendest. Das machen wenige. Das sollte im Prinzip ist wie ein kurzer Pitch auf das Longform-Video und das ist für viele einfach ein Reichweitenbooster, also die Shortform-Content bekommt auch generell immer mehr Platzierungen bei YouTube. YouTube pusht das gerade und YouTube pusht, dass es erstens mehr Placements bekommt und zweitens, wenn du Werbung schaltest, auch mit dem Short-Format, dann begünstigen sie das aktuell, dass die Werbepreise sehr günstig sind. Das heißt, du kannst sozusagen sehr günstige Reichweite einkaufen. Nicht nur so gratis günstige Reichweite bekommst, wenn du die Shorts machst, sondern du kannst sie auch theoretisch nochmal on top sehr günstig einkaufen und das sogar günstiger als bei TikTok aktuell. Das ist das Zweite, das ist eine sehr gute Idee. Dann kannst du natürlich immer sagen, von außen auch Leute drauf schicken. Also das heißt, kannst das Video transkribieren, das Blogbeitrag posten, du kannst ein Newsletter drauf schicken, also dass einfach 4 Leute dann trotzdem auf das Video von außen auch drauf schickst. Warum? Weil du dir sozusagen dann wieder in die Liste bekommst, die du dann wieder mit Videos auch wieder retargeten könntest. Also sagen, das heißt, wenn du ein Newsletter drauf schickst, wenn sie generell von einem Blogpost aufmerksam werden, wenn sie über einen Social Media Post nochmal auf den YouTube-Kanal kommen, dann kannst du sozusagen da auch nochmal, hast du mehr Leute in der Liste drinnen, kannst du darüber wieder dann mehr Leute dann auch retargeten. Und natürlich dann, wie du schon gesagt hast, du kannst dann dafür sorgen, dass das Video generell mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und da ist halt dann ein Thema, dass es Sinn macht, Titel und Thumbnails zu testen. Teilweise kannst du das mit der, muss man sich anschauen, wie gut es gecuttet ist, weil da ist es wirklich wichtig, dass man einen guten Cut macht. Vielleicht kannst du es nochmal so cutten, dass du ein kurzes Intro vor dem Video cuttest mit so Highlights. 15 Sekunden, so wie es die ganzen Podcasts auch eigentlich machen, ne? Also nicht, dass du Mal beginnst mit 5 oder 10 Sekunden, wo halt nur, wo du mal auf die Bühne raufgehst. Also das würde ich jetzt zum Beispiel nicht machen, sondern das wäre dann jetzt sozusagen eine schlechte Voraussetzung, um Ads zu schalten, sondern idealerweise nimmst du nochmal einzelne Schnipsel, die fügst du nochmal ganz kurz vor dem Video hinzu, sodass du dann einfach ein starkes Intro hast, wo ein paar Loops aufgemacht werden, dass die Leute das Video weiterschauen. Weil das ist halt super, super wichtig, weil du eine Voraussetzung machst, dass du dann Ads schaltest. Wenn du halt, wie gesagt, in den ersten 5 bis 10 Sekunden praktisch nichts passiert, kein Loop geöffnet wird, dann wird es halt schwierig, dann wirst du hohe Preise haben, geringe Viewrates haben, generell organisch, wie auch bei paid. Also das heißt, ich würde das Video vielleicht auch nochmal insofern anpassen, dass es halt am Anfang eine Spannungsbogen aufgebaut wird, Loops aufgemacht werden, dass die Leute noch dazu stärker verleitet werden, dran zu bleiben, sich das komplette Keynote anzuschauen. Genau, und dann kann man noch, wenn diese Voraussetzungen gegeben sind und du wirklich ein starkes Intro hast mit 15 Sekunden, wo Loops aufgemacht werden, dann kann man auch nochmal dafür sorgen, dann kannst du nochmal sagen, ja, ich könnte jetzt das Video jetzt schalten auf alle, die meine Website besucht haben, nochmal also Discovery Ads schalten oder Retargeting Ads schalten auf Leute, die deine Website besucht haben, auf möglicherweise Leadlisten, aber auch generell auf gewisse Zielgruppen, die du jetzt erreichen möchtest. Leute, die generell andere Mastermind sind, ist das Gute, dass du bei YouTube bisher oder bei Google generell, dass du Zielgruppen definieren kannst, wo du sehr scharfe Zielgruppensegmente definieren kannst. Also zum Beispiel Leute, die von Konkurrenten oder anderen Masterminds die Landingpage besucht haben, das kannst du Zielgruppe definieren. Oder auch kaufbereite Zielgruppen aus so B2B-Nischen oder E-Mail-Marketing-Software oder was du halt denkst, was zu deinem Business da jetzt gut passen würde, die kann man testen. Da kannst du darauf dann sozusagen da für die, auf denen Ads zeigen. Spezifische YouTube-Kanäle, YouTube-Videos und so weiter kannst du auch hinterlegen. Also wenn du zum Beispiel weißt, dass dieser jener Konkurrent da sehr nah an deiner Zielgruppe dran ist und alle, die das Video schauen, würden auch für dich in Frage kommen, dann könntest du darauf basierend auch zum Beispiel eine Zielgruppe aufbauen und denen dann die Keynote zeigen. Ja, und das in Summe, also wenn du jetzt so sagst, dass die Audience ist hinterlegt, dass immer generell alle, die Leute Videos schauen, die du retargeten kannst, das ist die Basis, dann zweitens das Video vielleicht nochmal am Anfang knackiger gemacht, externe Leute draufgeschickt und dann nochmal, wenn du genau weißt, wie du dann erreichen willst, kannst du dann auch sagen, genau nochmal Ads genau auf das Video nochmal draufschalten, dass generell bei mehr Leuten im Feed auftaucht und die View-Rate dann hochgeht.
Stark, stark. Ich glaube, dass die Eingangsfrage solide beantwortet, warum du Mr. YouTube-Ads bist. Impressive, gefällt mir sehr gut. Und glaubst du, dass das prinzipiell eine gute Strategie ist, überhaupt, dass also so Speeches bewerben? Ist das was überhaupt Sinn macht? Weil wenn ja, dann wäre das ja auch für dich auch eine voll einfache Kundenakquise-Strategie. Man kann einfach irgendwelche, alle Keynote-Speaker von Orgenkonferenzen könnte man kontaktieren und sagen, hey, mal sehen, was mit einem Replay machen. Mit ein bisschen Ad-Budget, mit YouTube-Ads kann man da was richtig Sinnvolles machen. Oder glaubst du, dass dieser Frame nutzt eine Keynote, die du irgendwo gehalten hast und nutzt das quasi, wie wenn es eine Art neues Webinar wäre, sozusagen, nur halt auf YouTube hochgeladen. Ist das was kennt man das am Markt? Gibt es sowas schon? Machen das einige oder ist das oder ist mir das einfach jetzt so eingefallen, weil ich meine Speech so toll finde und einfach möchte, dass die viele Leute sehen?
Im US-Markt würde ich sagen, eher im deutschsprachigen Raum sehe ich weniger, dass es machen. Also viele verwenden eher kürzere Ads. Also YouTube sagt ja auch generell kürzere Ads. Also sie empfehlen, man kommt darauf an, was du jetzt für Ads machst, ob Short-Ads oder normale In-Stream-Ads. Ist die Empfehlung, hier eher kürzer zu machen. Nichtsdestotrotz kannst du auch längere Videos als Ads halten oder generell deine organischen Videos bewerben, um da die Views hochzutreiben und einfach neue Leute dafür aufmerksam zu machen. Also es ist keine standard weit verbreitete Strategie, aber wenn die Keynote richtig gut ist, ich glaube, das Problem bei den hat ein paar Implikationen einfach, wenn du einfach Videos hochlädst, generell wenn die Keynote generell nicht gut ist und keinen Hook und keine Spannungsmethoden hat, nicht ist, dann wird es auch nicht funktionieren. Einfach nur so hochladen würde ich sie auch nicht. Also wie gesagt, ich würde halt einfach schauen, dass du einfach mit einem speziellen Zusammenschnitt den Hook und Spannungsbogen viel schneller aufbaust. Wie gesagt, bei YouTube geht es um 5 bis 10 Sekunden. Also kannst du halt nicht leisten, dass du mal mit dem Video startest, wo du 5 Sekunden oder 10 Sekunden auf die Bühne hochgehst. Also das heißt, das muss halt wirklich sofort on point sein, sofort einen Spannungsbogen aufbauen. Das, was ich auch, vor allem bei Longform-Content, also deswegen kann man sich 1:1 sozusagen eine Aufnahme hochladen, sonst müsste ich nochmal ein bisschen anpassen. Was war nochmal die...
Glaubst du, kann das funktionieren? Ist das generell? Das
funktioniert 100%. Wie gesagt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dass du sofort das Zusammenschnitt hast, der eine gute Einleitung, einen guten Start hat, der Spannungsbogen aufbaut und generell das Video, die Kino auch gut ist, dann wird es auf jeden Fall funktionieren, weil es so eine Art Mini-Webinar eigentlich auch ist. Ne? Und wenn du halt vielleicht dann schon im Vortrag mitgedacht hast, dass die Leute zum nächsten Schritt überleiten möchtest, vielleicht auch in den QR-Code, den man auch senden kann und da, wo du dann vielleicht auch direkt dann Leads daraus generierst, dann ja, spielt es eigentlich keine Rolle, ob du das jetzt als echtes Webinar machst, wo du einfach zu Hause sitzt und das dort aufnimmst oder eine Keynote machst, wo du das in Form einer Keynote machst, gibt dir das sogar noch eher mehr Trust, dass du vom Publikum sprichst, als wenn du es halt zu Hause dann machst. Also bin 100% davon überzeugt, dass es funktionieren kann unter gewissen Voraussetzungen, wenn man es einfach sauber umsetzt.
Vielleicht kurze Hintergrundinformation. Im Jänner haben wir ja die Profit Challenge gemacht und daraus habe ich damals schon ein Webinar raus destilliert, quasi aus 30 Tagen Profit Challenge. Daraus habe ich ein 30 Minuten Webinar gemacht. Ich habe das dann nie aufgenommen, sondern habe das dann einfach dann bei den verschiedenen Konferenzen als Keynote gebracht und habe mir jedes Mal danach gedacht, hey, sollten jetzt einmal hinsetzen, sollte es als VSL zumindest aufnehmen oder als Webinar. Aber VSL 30 Minuten mit 60 Slides oder so, jetzt auch nicht mehr State of the Art. Das heißt, dann wenn dann eher so ein Live-Webinar draus oder ein Evergreen-Webinar oder so. Und dann habe ich mir jetzt das Contra-Recording angeschaut. Ich habe seit Ewigkeiten auf meinem Desktop schon das PowerPoint-File, wo steht Profit Keynote Webinar aufnehmen. Und dann das sind ja genau die gleichen Slides. Das sind genau die Slides, die ich jetzt zu Hause so in dem Setting aufnehmen würde. Dann macht why not? Weil dann, wie du richtig sagst, du kommunizierst halt indirekt, hey, ich stehe auf einer Bühne und der Content ist auch mit einer anderen Energy rüberkommen. Das heißt, so wie du richtig sagst, ich meine, der Content von dieser Speech muss natürlich also Conversion stark sein, weil sonst bringt es eh nichts. Aber das ist halt an sich schon ein Content, der als Webinar eigentlich ausgelegt war, den ich dann auf der Bühne gebracht habe. Und das denke ich mir, und dann war das auch einer von diesen Tagen, wo ich mich super gut gefühlt habe, die Audience ist mitgegangen und macht, schade, dass ich das jetzt einfach dann so, weißt du, auf meinem Harddrive rumliegen habe und damit eigentlich nichts mache. Oder? Damit muss man irgendwas machen können.
Auf jeden Fall, also wenn du dir mal anschaust, also wie es viele andere, also auch jetzt generell im B2B-Kontext, ist ja auch so, dass du dann auch durch diesen Longform-Content ja viel mehr von dran aufbaust. Schau dir mal Karl Weischer oder Sebastian Zalinski an, die posten ja teilweise über eine Stunde oder zwei Stunden Tutorials mit Google Docs einfach hoch. Das heißt, wo sie einfach über ein gewisses Thema sprechen, wirklich super Deep Dive. Es ist schon ein Soft Pitch drin, es ist kein Hard Pitch drinnen. Also sie erzählen nur was über sich, also teilweise am Ende gar keine Call to Action dabei. Einfach weil sie durch den Content überzeugen und wenn du durch den Content überzeugst und die Aha-Momente auslöst und einfach Expertise zeigst, dann ist jede logische Konsequenz, denkt, okay, wie kann ich jetzt mit dem zusammenarbeiten? Also brauchst du diesen harten Pitch teilweise gar nicht mehr. Und Homosi macht das, wie gesagt, andere machen das und ich finde, es ist eine sehr smarte Strategie, damit du einfach, es ist einfach ein Shortcut, um da Expertise zu zeigen, um Vertrauen aufzubauen. Und ja, du kannst es durch viele kleine Videos machen oder du kannst es auch durch längere Videos machen. Und ich glaube auch im B2B-Kontext, wie auch speziell im B2B-Kontext oder wenn du Unternehmer ansprichst, dann ist das eine sehr legitime Strategie, die funktioniert. Ich merke es bei mir selber auch. Ich schaue mir dann auch die Videos an. Es bleibt dir dann, selbst wenn du keine Call to Action dann drin hattest, du merkst halt einfach, du merkst einfach, dass diese Person ein gewisses Expertisen-Level hat. Du bekommst einen Einblick, sozusagen, wie sie arbeitet, wie sie denkt, wie sie spricht. Dadurch baust du automatisch Vertrauen auf. Und wenn du dann mit ihm ins Gespräch gehst, und das ist der große Vorteil dann brauchst du sozusagen als Patrick Wind, wenn die schon 4, 5, 10 Stunden von dir an Content konsumiert haben, dann hat der zu dir schon eine gewisse Bindung. Und dann ist ja für dich viel einfacher, jetzt auch einen Sale zu machen. Also teilweise brauchst du da gar nicht mehr pushen. Dann sagst du, hey, geht einfach nur darum, dass er vielleicht versteht, okay, was bekomme ich jetzt genau? Was sind die nächsten Schritte? Vielleicht ein paar Details klären, alleinen sozusagen mit seinen Zielen und Wünschen, die er jetzt hat in der kommenden Zeit. Aber sagen, diese große Überzeugungsarbeit brauchst du nicht mehr leisten, weil die schon durch die YouTube-Videos geleistet worden ist. Und das ist, glaube ich, was vielen noch nicht ganz zu verstehen, deswegen sage ich immer, YouTube ist ein skalierbarer Vertriebsmitarbeiter, wenn du es als Smart angehst, weil er ja die Sachen, deine Gedanken und deine Visionen und teilweise deine Expertise ja schon im skalierfähigen Weg konsumiert Und das würdest du ja ihm 1:1, wenn du es nicht hättest, müsstest du ihm 1:1 diese ganzen Fragen beantworten, das aufzeigen, deine Vision und wie das Produkt genau funktioniert. Aber stell dir mal vor, du hast alles, sozusagen deine ganzen Sachen, die du den Leuten 1:1 erzählst, eh schon irgendwo das YouTube-Video und der könnte es theoretisch schon vorab anschauen und dann ist da das Gespräch mit dir eigentlich nur noch eine Bestellung entgegennehmen. Und das ist dann, wenn du dann so mehr und mehr, und wenn du das mal vielleicht beobachtest, vielleicht hast du schon beobachtet bei Leuten, die bei dir ins Gespräch gekommen sind, fragst du da irgendwie, ob die schon Videos von dir geschaut haben oder wie lange sie dich kennen oder wie ist normalerweise?
Na, wir sind auf YouTube leider noch weit hinter unseren Plänen zurück. Also ich mache das jetzt konkret nicht. Aber früher habe ich es natürlich extrem gemacht, wie ich das Facebook-Business gehabt habe, diese Facebook-Ads-Kurse. Also hast du das Webinar schon gesehen? Ja, klar. Mhm. Und dann waren keine Fragen mehr, es war so ein 1:45 Webinar. Mhm. Und das war auch nur ein 790-Euro-Kurs zum Thema Facebook-Ads. Das wurde so viel Heavy-Lifting schon im Webinar und über die E-Mail-Automations hinten raus betrieben, dass es gar keinen Sales-Call gebraucht hat. Auch, es war auch ein günstigeres Produkt, aber das ist genau die Idee. Du erhöhst die Lead-Temperatur so weit, dass es kein Heavy-Lifting mehr braucht.
Genau, und das ist, das funktioniert unabhängig sozusagen von dem Preis jetzt, würde ich sagen. Also auch wenn du sagst, es ist ein günstigeres Produkt, aber auch bei einem teureren Produkt, dann wird der vielleicht ein paar mehr Videos schauen, ja, aber dann kannst du ja trotzdem diese Videos und deine Keynotes oder gewisse Learnings, die du hattest, dann oder Erfahrungsberichte auf dem YouTube-Kanal hochladen, der kann das schon vorher konsumieren und sich selbst sozusagen ein Bild von dir machen, von Erfahrungen machen und das ist das Schöne dann, wenn man dann einfach mal merkt, sozusagen, wie viel einfacher es sich anfühlt, wenn sozusagen jemand in den Call kommt, du weißt, der hat schon ein Webinar geschaut, oder der hat schon einen YouTube-Kanal geschaut, der hat schon YouTube-Videos geschaut. Also es gibt sicher ein paar da draußen, die diesen Effekt schon merken. Und wenn dieser Effekt da ist, dann ist es ein sehr gutes Zeichen, dass man die Sachen einfach noch verstärken sollte. Einfach indem du noch mehr Videos postest und oder einfach generell diesen Effekt verstärkst, weil es macht dann einfach dein Leben dann viel, viel einfacher. Und du musst nicht ständig sozusagen die Sachen, die du sowieso dauernd erzählst, wiederholen. Weil das ist einfach so im Sales Call meistens passiert, vor allem bei den kälteren Leads, sehr viele Fragen beantworten, immer wieder dieselben Stories erzählen. Ich glaube, wenn jemand in den Call geht mit Gary Vee, dann muss er seine Live-Story sozusagen nicht mehr erzählen, weil die schon 55 Mal sozusagen auf 55 Speeches und in 55 Videos das gehört haben. Da weiß ja jeder Bescheid und das ist ja dann, okay, let's do it. Aber wenn du halt noch nicht keine Sichtbarkeit hattest und keine Videos hast, wo die Leute sich das selbst holen können, dann musst du es halt im Sales Call machen. Das kostet Zeit und Energie und fühlt sich mühsam an.
Das ist voll der spannende Gedanke, oder? Dass wenn man wieder auf die Marketing-Basics zurückgeht, wie AIDA zum Beispiel, Attention, Interest, Desire, Action, dass alle irgendwie da durch müssen. Die müssen halt da durch. Und heutzutage werden wir irgendwann, wir brauchen keine 8 Touchpoints mehr, sondern wie viel ist 2 Stunden, die sich einer mit einem auseinandersetzen muss, sowas auf die Art. Das heißt, früher waren es quasi 8 Touchpoints, dass man quasi 8-mal irgendwie am Feed aufgetaucht ist und hat man Trust aufgebaut. Heute sind es Stunden, ich glaube 2 Stunden sind es, was äquivalent zu den 8 Touchpoints oder so ist. Und das kann zum Beispiel natürlich auch sein, dass ich mir eine halbe Stunde lang ein YouTube-Video angeschaut habe, aber dass ich irgendwie auch eine halbe Stunde lang einen Podcast mir angehört habe und dass ich eine Stunde lang irgendwo was nachgelesen habe über diese Person. Also es ist so ein Mix aus verschiedenen Dingen. Also quasi die Zeit, wie lange man sich mit jemandem auseinandersetzt, um quasi Vertrauen aufzubauen. Und da kann man jetzt wirklich sagen, dass diese Attention, Interest, Desire, Action, dass das eben über verschiedene Formen abgedeckt werden kann. Und was sagst denn du? Wie diese
bin ich deiner Meinung. Also auf jeden Fall, wenn du intensivere Touchpoints hast, längere Touchpoints, dann brauchst du weniger Touchpoints. Also du kannst theoretisch auch in einem, wenn du ein 2-3-Stunden-Webinar hast, wo dann alle Fragen geklärt sind, wo er ein gutes Gefühl für deine Person bekommt, dann kauft er dann auch. Also dann braucht er keine 35 Touchpoints mehr. Wenn es halt nur kurz, wenn er einmal kurz irgendeinen Post liest auf Facebook, dann wird es vielleicht nicht reichen, dass er jetzt sofort ein 3, 5, 20.000 Euro Produkt kauft. Das wird dann nicht reichen, ne? Aber ich glaube, die Regel, und das ist ja auch immer so, mehr ist besser, sozusagen. Also einfach mehr von allem bringt mehr Ergebnisse. Nein, aber wenn du halt mehr Touchpoints hast, intensivere Touchpoints hast, dann wird es halt auf jeden Fall einfacher werden, die Leute dann im Sales Call zum nächsten Schritt zu bewegen, weil sie einfach sich intensiver und länger schon damit befasst haben. Und wie gesagt, das kann ein sehr intensiver Touchpoint sein oder mehrere mittlere oder viele, ganz viele kleine, kurze. Aber ich denke sozusagen vor allen Dingen in einer Zeit, wo halt bei Texten, wo man genau weiß, viele Texte, immer mehr Texte werden KI generiert und da geht so ein bisschen die Persönlichkeit, Authentizität stückweise verloren. Spielt Video, ich meine, muss man noch schauen, wie lange das bei Video auch noch der Fall ist, aber aktuell ist es noch so, dass ja, einfach die Persönlichkeit und generell das Format Video am schnellsten, am stärksten Vertrauen aufbaut. Und deswegen bin ich sehr, sehr bullish auf YouTube und Video. Ich meine, Google hat ja auch generell dadurch, dass jetzt das Werbebudget oder die Werbeeinnahmen über die Google-Suche tendenziell nicht nach oben schießen werden mehr, sondern eher fallen werden, einfach weil die Leute halt viel weniger klicken und sich halt durch die AI-Zusammenfassungen am Anfang schon abgeholt fühlen oder dann einfach nicht mehr klicken dann bei der Google-Suche, die mehr weniger klicken. Glaube ich halt, dass das Videoformat oder generell YouTube als Plattform schon noch eine sehr wichtige Rolle spielen wird in den nächsten 3, 4, 5 Jahren.
Super spannender Punkt, habe ich eigentlich bisher noch nie so aktiv gesehen, aber Google Ads, also erstens einmal, ich glaube, das hast du gepostet, so die Größenordnung, weil viele ja das Gefühl haben, hey, wow, Google ist ja quasi dann, wird ja quasi ersetzt durch ChatGPT oder so. Mhm. Aber im Suchverhalten ist, glaube ich, 80 Mal größer noch oder so. Oder wie ist das, was die Ratio zwischen wie viele Leute auf Google noch was suchen versus auf ChatGPT was suchen, sind die so?
Ich weiß nicht, ja, es ist schon noch ein drastischer Unterschied. Ich meine, es findet gerade eine Transformation auf jeden Fall statt. Das ist ja auch in der Google-Suche findet eine Transformation statt. Die Google-Suche war das, wo Google groß geworden ist. Aber sie haben ja nicht mehr, mittlerweile ja nicht nur die Google-Suche. Sie haben ja Discovery, also du kannst bei Gmail werben. Also Gmail wird es nicht wegfallen. Du hast Discovery, du hast YouTube, du hast das Display-Netzwerk. Das heißt, du hast so unterschiedliche Werbenetzwerke. Das heißt, die werden einfach ihren Fokus shiften, die Sache, und das merkt man ja eh schon, dass sie YouTube ja viel mehr pushen, jetzt auch in der Google-Suchergebnisseite, der generell, man sieht es auch nicht nur, dass Google pusht, man sieht es auch in dem Verhalten der Leute, dass die immer mehr Videocontent konsumieren, dass YouTube oder generell das Format Video im Internet unterschiedlich halt mehr an Priorität und mehr Wichtigkeit einnehmen, weil Leute länger Videocontent online konsumieren. Also es verlagert sich ein Stück weit vom Fernseher zum Computer und halt dann auf unterschiedliche Plattformen, und auf YouTube wird auch die Zeit, die Leute verbringen, wird auch mehr. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wenn es darum geht, dass du irgendwie Tutorial schauen möchtest, irgendwas erfahren möchtest, irgendeine Person kennenlernen möchtest, auch im B2B-Kontext, das ist ein sehr, sehr relevantes Thema. Und der Entertainment natürlich auch, aber YouTube ist da auf jeden Fall eine Plattform, sozusagen, wo Google in den nächsten Jahren auch noch mehr, und das sieht man ja an den Aktionen, die sie aktuell machen und auch schon rausgeben, dass das eine Priorität für sie hat.
Mega. Makes a lot of sense. Und danke schön, mein Lieber. Danke auch für den Input, dass natürlich das Google-organische Verhalten sich ändert, weil es stimmt schon, ich scroll da überhaupt nicht mehr runter. Wenn ich nicht auf ChatGPT was suche, sondern halt auf Google was suche, dann kommt die KI-Zusammenfassung. Das ist in, sagen wir mal, zumindest 80% der Fällen good enough, dass ich Maria dann bestätigen kann, dass ich recht habe mit unserem Argument, über das wir gerade geredet haben. Weißt, das ist meistens good enough schon.
Richtig. Ja, also sie ist bei mir ähnlich. Also ich schaue großteils ChatGPT. Wenn ich noch google, dann auch die KI-Zusammenfassung ist ein großer abfängt und ja, ein wenig, wo ich nur mal rumsurfe, vor allen Dingen bei Research-Themen. Also wenn ich Anbieter suche, ist vielleicht noch mal ein anderes Thema. Da ist es schon noch, dass du dann vielleicht auf Google Maps suchst oder dass du direkt bei Google suchst und du konkret Anbieter suchst, aber in den Phasen davor, wenn es also in der Decision-Phase vielleicht dann, oder wenn du jetzt schon weißt, was du willst oder welchen Anbieter du willst, dann natürlich schon noch, würde ich schon noch sagen. Aber wenn es jetzt auf einer vorgelagerten Ebene ist, oder du jetzt Informationen mal bekommen willst zum Thema, dann auf jeden Fall ChatGPT. Und wenn du halt die Person dann kennenlernen möchtest oder jetzt irgendwas sehen möchtest, ich meine, ChatGPT kann jetzt noch nicht zeigen, sagen, wie ein Tool ausschaut. ChatGPT kann jetzt noch nicht sozusagen nichts zur Person verraten. Also das ist halt dieses Bindeglied, was fehlt. ChatGPT kann dir sagen, okay, das sind die Anbieter vielleicht, aber dann müsst du ja trotzdem, dann, wenn du die Anbieter hast, willst du die Anbieter kennenlernen. Und wo machst du das? entweder auf der Website oder am Social-Media-Kanal oder halt dann bei YouTube am Ende des Tages, also wenn du dann dich für mehrere Anbieter dir anschaust. Und das deswegen bin ich mir sicher, dass dieser Teil nie wegfallen wird. Das wird dann nur ein Teil sozusagen in der Journey, jetzt in der Customer-Journey, wird sich halt verlagern. Aber ein Teil, also vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass du die Person kennenlernen möchtest, das wird sich jetzt verändern, sondern wird halt dann eher in Richtung vielleicht YouTube oder Video gehen, wo die Leute, also ich würde es mir auch zum Beispiel wünschen, ich weiß nicht, was du die Erfahrung schon gemacht hast, wenn ich zum Beispiel einen Arzt suche. Wenn ich einen Arzt suche, dann finde ich es, dann sozusagen würde ich auch gerne sehen, wie der als Person liegt. Und die Leute, die dann wirklich ein Video haben, also erst auf der Webseite oder generell bei YouTube aktiv sind, so, dann hast du automatisch mehr Vertrauen. Und da würde ich halt eher jemanden wählen, sozusagen, wo ich ein Video gesehen habe oder auf der Webseite, wo ich halt ein bisschen einen persönlichen Eindruck bekomme, als nicht. Weil ich halt einfach so, weil du einfach ja, ein besseres Gefühl hast, dass deine Entscheidung richtig ist oder nicht, dass eine Grundsympathie da ist oder eine Grundsympathie ist nicht da. Das, was ich zum Beispiel bei Ärzten nicht verstehe, dass sie dann einfach keine manchen, vielleicht geht es manchen so gut, aber das wäre, würde ich mir, zwar ein so Gedanke, den ich mir jedes Mal immer wieder denke, wenn ich jetzt irgendwie oder einen Dienstleister suche, sozusagen einfach nur ein Video oder jetzt generell das Handwerker oder Dienstleister, sozusagen, wenn du einfach nur ein Video hast, theoretisch, wärst du den Konkurrenten schon voraus, weil Leute einfach besser abschätzen können, sozusagen, ist da Sympathie da oder ist da nicht Sympathie da? Und das wird schon helfen, dann auch wieder eben im Sales-Prozess sehr wahrscheinlich. Da reden wir nicht mal von YouTube-Kanal und über generell mehr Videos und so Longform und so weiter. Also ich merke es in meinem eigenen Suchverhalten, man sieht es generell und es ist einfach nur logisch, dass, wie wir schon gesagt haben, mehr Touchpoints, intensivere Touchpoints, Videos sorgt einfach dafür, dass schneller mehr Vertrauen aufgebaut wird. Und da gibt es halt bei YouTube, und das haben wir vielleicht noch gar nicht gesagt, ist auch spannend, aktuell auch einzigartige Möglichkeiten, die sonst keiner hat. Nämlich, dass du, wie gesagt, auch Zielgruppen auch im B2B-Segment oder als Coach oder Berater erstellen kannst, die du jetzt bei Meta nicht erstellen kannst. Das heißt, ich kann Zielgruppen aufbauen, also auch wenn aktuell weniger gesucht ist, noch immer gesucht, aber ich kann auf Suchanfragen Zielgruppen aufbauen, wo ich genau weiß, okay, diese Person hat sich mit dem Thema XYZ gerade beschäftigt und auf die Werbeanzeigen oder YouTube-Anzeigen schalten. Das kann halt Meta zum Beispiel nicht, weil bei Meta weiß nicht, wer wann irgendwas gesucht hat, das weiß Google. Viel, viel besser. Und das sozusagen jetzt auch in dem B2B-Segment, wo du sehr enge Nischen hast. Meta weiß auch nicht sozusagen, welche Leute, welche Webseiten oder Landingpages genau besucht haben. Oder bei Google kannst du Zielgruppen drauf erstellen. Oder auch bei den YouTube-Kanälen kannst du Zielgruppen drauf erstellen. Und das ist eine gute Ausgangsbasis und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Wenn man diese Zielgruppe sehr scharf bestimmt, das initiale Signal, dann funktioniert das für gewöhnlich sehr, sehr gut. Und dann kann man auch sozusagen in nischigen Themen, egal ob es nischig ist oder breiter ist, sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Das ist sozusagen das, der Vorteil, den ich bei Google und YouTube generell sehe gegenüber von Meta. Bei Meta ist halt mehr so, alle breiteren Themen funktionieren sehr, sehr gut, aber je nischiger und B2Biger wird, umso tendenziell, nicht immer, aber tendenziell wird es halt schwieriger. Und das ist halt bei YouTube nicht der Fall. Und das andere Thema ist, dass er die YouTube-Kampagnen für gewöhnlich sehr konstant laufen. Und wie gesagt, aktuell YouTube-Short-Ads oder YouTube-Abonnentenmaximierung gibt es halt jetzt aktuell Kampagnen und Kampagnenziele, dass man Kampagnen schalten kann, wo die Leute direkt den Kanal abonnieren können. Das heißt, man kann diesen Abo-Effekt verstärken. Und wie gesagt, dritte Sache, die jetzt auch viel nicht am Schirm haben, ist, dass die Werbeblenze bei YouTube-Shorts sehr, 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 sehr günstig sind. Das heißt, dass man teilweise 1000 Werbeanblendungen für 50 Cent oder 1 Euro einkaufen kann. Und das ist schon, wenn du dir vorstellst, dass du eine Wunschzielgruppe sozusagen erreichst für 50 Cent oder 1 Euro für 1000 Werbeanblendungen, dann kannst du da ja eine Million, kannst du dir Sichtbarkeit in deiner Zielgruppe sehr günstig, sehr einfach einkaufen. Und das ist gerade eine Chance, die wenige nutzen, sehr wenige nutzen.
Es ist wirklich crazy. Also Preis-Leistung ist halt einfach verrückt, weil ich komme halt aus der ganzen Meta-Bubble und denke, ja okay, CPM, aber in Wirklichkeit CPM ist halt irgendwie so eine Broad Audience oder halt irgendwie so ein Interest-Based Audience, und das ist ja wirklich Leute, die auf deiner Konkurrenz-Webseite zum Shopping-Cart geaddet haben, sowas auf die Art, weißt? Also wirklich super High-Intent.
Genau, also muss ich vielleicht mal zusagen, Disclaimer, ist nicht ganz scharf abgrenzbar, sondern das initiale Zielgruppensignal. Also eine Art Lookalike, mehr oder weniger, weil Google die Zielgruppe auch erweitert, sonst würde sie teilweise nicht ausgespielt werden. Man kann sie schon super eng machen mit YouTube-Kanälen und YouTube-Videos, dann würde sie nicht ausgespielt werden. Aber wenn du das Zielgruppensignal wirklich sehr eng und sehr klar definierst, in Form von, okay, alle Leute oder 100% der Leute, die diese Landingpage besucht haben, sind relevant für mich, oder 100% der Leute, die dieses Video geschaut haben, sind relevant für mich, oder 100% der Leute, die genau das bei Google als Suche eingeben, sind relevant für mich. Wenn du da sozusagen ein Cluster bildest von Sachen, die wirklich 90-100% Relevanz haben, dann hast du auch ein sehr klares Signal für die Lookalike, und dann findest du vielleicht auch noch, damit das Cluster halt sehr, wird es halt schon erweitert sozusagen zu einem erweiterten Zielgruppensegment, aber das ist halt ja, ein sehr gutes Zielgruppensignal, das für gewöhnlich auch sehr viel besser funktioniert als die ganzen Standard-Audiences, die du bei Google jetzt hinterlegen kannst, und auch die Audiences, die du bei Meta hast. Weil Meta halt nicht so klar dieses Zielgruppensignal aufbauen kannst. Du könntest maximal bei Meta, könntest du sagen, mit den Kunden, von der Kundenseite, also mit den Kundendaten, dass du da, oder mit den Lead-Daten, dass du da Lookalikes aufbaust, aber da musst du die halt Daten irgendwie bekommen, also Lead-Daten musst du entweder kaufen oder die Kundendaten von dir selbst, aber dass du jetzt sagst, okay, alle Leute, die sich mit Konkurrenten schon beschäftigt haben, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, und da eine klare Lookalike aufzubauen, das geht aber bei Meta zum Beispiel nicht, ne?
Mega geil. Wirklich mega, mega cool. Danke, Roman, fürs Teilen. Um respektvoll mit deiner Zeit umzugehen, was darf man als nächsten Schritt machen, wenn man unbedingt das Thema YouTube-Ads sich näher anschauen möchte, und wenn man dann natürlich mit der Koryphäe in der deutschsprachigen Region, mit dir, lieber Roman, zusammenarbeiten möchte? Was ist der Next Step?
Ja, gerne. Also wenn du darüber unterhalten möchtest, kannst du mich gerne kontaktieren, entweder über LinkedIn, Roman Firnkranz findest du mich, oder auch auf Instagram, oder generell, wenn du mich googelst. Einfach am besten nicht per Instagram, LinkedIn oder WhatsApp kontaktieren. Dann können wir gerne ins Gespräch gehen. Was wir machen, ist, dass wir immer ein kurzes Kennenlern-Call vereinbaren und dann im zweiten Schritt eine Potenzialanalyse, wo wir auch dann kostenlos unverbindlich einfach mal schauen, okay, auf Basis deiner Situation, was ist das Potenzial, das wirkliche Potenzial, wie können wir es konkret angehen? Und du wirst da genau verstehen, sozusagen, wie viel Budget musst du einsetzen, was sind die konkreten Schritte, was ist wirklich machbar jetzt in deiner Situation, mit deinem Angebot, mit deiner Situation. Also wir schauen uns das wirklich detailliert im Vorfeld an, um dir eine Prognose geben zu können, um das Potenzial aufzuzeigen. Und wenn wir beide der Meinung sind, ja, das macht Sinn, da haben wir Lust darauf, dann können wir natürlich auch gerne zusammenarbeiten, oder du sagst, okay, ja, war interessant, passt dann doch nicht, beides okay. Aber wie gesagt, wir gehen da wie gewöhnlich immer stark in Vorleistung, weil wir wollen, dass die Kampagnen wirklich funktionieren und wir ja unseren guten Ruf weiterhin behalten möchten.
Mega. Growth Boutique, fette Empfehlung auch von meiner Seite. Danke, Roman, für die super spannenden Insights. Sage ich, dass YouTube-Ads und vor allem YouTube-Short-Ads, um Abonnenten aufzubauen, ist ja jetzt gerade das Window of Opportunity im Online-Marketing im Paid-Segment. Und wenn es jemand verstanden hat, wie es geht, dann der Roman. Also danke, mein Lieber, für den spannenden Talk.
Danke ebenso. Danke, Patrick. Danke für die Einladung.
Servus.